Okay, dann bin ich dran, glaube ich, oder?
Dann bist du dran.
Ich schließe diesen Podcast mit einem kurzen Update zum Thema Verbrennung, oder man kann eigentlich auch sagen, es ist eine Wiederholung. Es hat mich wieder mal beschäftigt, weil ich tatsächlich in einem meiner Ärzten Oberarzt-Hintergründe deshalb die Klinik betreten musste, weil wir zur Erstversorgung einen schwer verbrannten Patienten bekommen haben und ich sozusagen, ja, mit versorgen musste oder mein Auftrag war da, irgendwie mit Kreislauf zu stabilisieren. Und das habe ich zum Anlass genommen, um mich selber nochmal zu updaten und möchte jetzt auch euch vor allen Dingen für den präklinischen Teil des Ganzen nochmal updaten. Insgesamt muss man sagen, Verbrennungen sind relativ seltene Einsatzindikationen. Es sind circa 1% aller Notarzteinsätze oder sogar unter 1%. Man hat insgesamt, das muss man, wenn man junger Notarzt ist, sich, glaube ich, erstmal klar machen, einen relativ geringen Handlungsdruck. Also beim Polytrauma denkt man immer, oh, man muss relativ viel machen in kurzer Zeit, man muss schnell sein und man muss jetzt ganz viel Zugänge und Analgesie und vielleicht Atemwegssicherung und dann unter einer Stunde in die Klinik, das muss alles laufen. Das ist bei Verbrennungen eher nicht so ganz der Fall, da die Folgen der thermischen Verletzungen oft erst später wirklich relevant werden oder euch den Patienten sozusagen entgleiten lassen, sodass man das als Notarzt gar nicht mehr so mitbekommt. Im Prinzip gilt bei Verbrennung genau dasselbe wie bei allen anderen Verletzungsmustern. Es geht treat first, what kills first, also ABCDE plus Abschätzung des Verbrennungsausmaßes sind am Anfang essentiell und dann muss man gegebenenfalls schauen, geht der Patient in den nächstgelegene Traumazentrum oder ist der Patient was für ein schwer brandverletzendes Zentrum? Das sind natürlich dann so einsatztaktische Dinge, die dann relevant sind, ob man sich überlegt, den Patienten von der Einsatzstelle primär mit einem luftgebundenen Rettungsmittel zum Beispiel für uns nach Hannover zu bringen, wobei das eigentlich keinen Zeitvorteil bringt. Das ist auch spannend, man überschätzt oft den Vorteil der Luftrettung, was den Zeitvorteil angeht, weil man einfach dann am Endeffekt zu spät daran denkt. Oder so war es in dem Fall, als ich als Oberarzt-Hintergrund reinkommen musste, dass es so war, dass eben in unserem nächstgelegenen Verbrennungszentrum es einfach kein Bett gab. Der Patient sollte dann nach Hamburg gehen und so dann eben es essentiell war, dass der sozusagen luftgebunden verlegt wird. Und da muss man natürlich irgendwie schauen, also dann an der Einsatzstelle zu verbleiben und dann eine Stunde rumzudoktern mit einem Hubschrauber, der irgendwo auch von woanders kommt, ist halt irgendwie suboptimal. Insgesamt sind Verbrennungen Gott sei Dank relativ seltene Krankheitsbilder. Auf der anderen Seite zu allgemeinem Beunruhigen kann ich beitragen, dass ca. 60% dieser Patientinnen dann Kinder sind im Alter von 0 bis 15 Jahren. Das wiederum wird vielen Kolleginnen und Kollegen die Schweißperlen auf die Stirn treiben, aber das ist halt leider so. Wiederum die gute Nachricht am Ende, Kinder sind häufig von Verbrühungen betroffen, während Erwachsene häufiger Flammen oder auch Verpuffungen ausgesetzt sind, wobei bei Erwachsenen dadurch durchaus häufiger sehr schwerere oder deutlich schwerere Verbrennungs- und keine Verletzungsmuster resultieren. Männer und Frauen im Verhältnis 3:1 betroffen, da kann man sich jetzt fragen, woran das liegt. Das liegt schätzungsweise eher, dass Männer häufiger grillen oder ich weiß es nicht, oder auch sonst eher ein risikoreicheres Leben pflegen und zum Beispiel häufiger an COPD erkranken und trotzdem weiter rauchen, trotz Heimsauerstoff. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall Männer deutlich häufiger betroffen als Frauen. Aber zur allgemeinen Beobachtung, wie gesagt, Kinder, das ist eher so das Problem. Oder was mir auch häufiger im Notarztdienst schon passiert ist. Hattet ihr schon verbrühte Kinder? Ich glaube, Tom hat letztens auch eins, oder?
Ich habe schon mehrere, letztens gerade wieder eins.
Ines?
Notaufnahme relativ viele und im Notarztdienst eins, was mal irgendwie gegen Kamin gefallen war.
Also ich habe auch gerade letztens wieder die klassische Kinderverbrühung gehabt mit der Teekanne. Es passiert schon relativ häufig. Schwer verbrannte Patienten dann doch relativ selten, wenn man nicht universitär im Verbrennungszentrum arbeitet. Wir alle haben ja einen MAH-Hintergrund, da hat man das natürlich dann schon mal gesehen, aber sonst ist es nicht so häufig. Gut.
Ich möchte da nochmal eine Lanze für Ketamin und in dem Fall, dass ich auch Dormicum nasal brechen, um
ja,
bei Kindern.
Bei Kindern, um dann, wenn sie ruhig sind, in Ruhe einen Zugang zu legen und das
ist
nasal.
Schön, Torben, du greifst mir total vorweg, aber
red ruhig weiter. Entschuldigung.
Nein, ich unterstütze ja diese Position total. Wobei ich mittlerweile eher ein Freund von Fentanasal geworden bin, muss ich tatsächlich sagen.
Genau,
aber,
genau. Also,
ach, seit deiner Studie.
Ja, genau,
da,
ich habe es probiert. Entschuldigung, probiert darf man nicht sagen. Ich habe es angewandt und es hat exzellent funktioniert.
Nachdem sie sich gezeigt haben, ist gar nicht so gefährlich. Irgendwie, es sei denn, du spritzt es aus und doch alles IV.
Ich möchte mich an dieser Stelle übrigens eine Dinge, wenn wir über Keter sowieso schon reden, möchte ich mich freuen. Der Rettungsdienstbereich Nordfriesland an dieser Stelle gehen herzliche Grüße raus, hat adaptiert Keter inhalativ in seinen Algorithmen für Notfallsanitäter. Finde ich total super.
Inhalativ ist natürlich auch eine schöne Maßnahme, aber also ich finde bei Kindern wirklich dieses nasale.
Ja, total gut.
Und ob es jetzt Ketamin oder Fenta ist, es geht darum, das Kind erstmal nasal ohne das Ärgern des Zugangs zu entspannen. Da kann die Mutter gut dabei sein. Die Mutter sieht, dass das Kind entspannter wird und dann legt man einen Zugang.
Genau, wobei man nicht unterschätzen darf, dass gerade Kinder, die nicht in der Schockstarre sozusagen in Anführungszeichen sind, sondern die wehrig und nölig und schreiend sind, was uns ja erstmal primär entspannt, die rotzen sozusagen eine ganze Menge Keter auch wieder raus.
Ja.
Da kann es auch durchaus möglich sein, Keter IM zu geben.
Oder rektal.
Oder rektal. Ich hatte beim letzten verbrühten Kind, habe ich es nasal versucht tatsächlich. Es hat gar nicht funktioniert, trotz großzügiger Dosierung. Ich habe dann Keter rektal gegeben. Hat auch nicht funktioniert. Echt? Trotz, woran es genau gelegen hat, ich weiß es am Ende nicht. Ich vermute, dass es einfach falsch appliziert worden, muss man ganz ehrlich sagen. Ich glaube, dass der Resorptionsweg sehr sicher ist, sonst würden Zäpfchen ja auch nicht funktionieren. Aber in der Hektik der Situation muss man selbstkritisch sagen. Also ich habe es selber nicht gemacht, ich habe das delegiert und ich glaube, dass das nicht richtig war.
Man muss halt Luft mit in die Spritze aufziehen, damit genau. Man das, den Stück vom Dingsschlauch
Überblick gespült kriegt. Genau. Vom Absaugkatheter, wir hatten Absaugkatheter. Ja.
Ein grüner passt gut.
Am Ende haben wir IM gegeben. Das war super. Also hat wirklich gut funktioniert. Aber
wo
das
wir schon fachsimpeln und gar nicht über Verbrennung reden, möchte ich nochmal. Keter IM habe ich auch kürzlich wieder sehr erfolgreich bei einer sehr agitierten suizidalen Patientin angewandt.
Genau. Also bei agitierten Patienten ist es optimal. Man darf mit den Dosen nicht geizen, es passiert nichts Schlimmes, aber es ist beeindruckend, wie schnell und wie lang anhalten und gut es funktioniert.
Ich habe bei einer 70-Kilo-Patientin 100 genommen und es hat gut geklappt. Und sie hat nie Probleme gemacht, respiratorisch.
Ich hätte 150 genommen, aber ich glaube, das ist...
Geschenkt.
Am Ende, wir reden über Ketan-SS, ne? Wir reden...
Ja, genau.
Am Ende, egal, geschenkt. Eine Sache noch, das ist nur für die Anfänger, wenn ihr Keta... und Mida geben wollt, nasal, gibt erst das Keta. Das ist einfach netter. Und wartet einen kleinen Moment.
Wobei, ich mische es meistens. Ich nehme das dicke Ketamin und also Ketan-SS, also 25 Milligramm pro Milliliter und das dicke Midazolam, also 5 Milligramm pro Milliliter, nehme da dann, mische das in einer Spritze und dann je nach Gewicht des Kindes, aber ein Milliliter pro Nasenloch geht ja ganz gut.
Okay.
Darf man es mischen? Also ich glaube, das ist doch jetzt wieder off-label.
Das ist natürlich off-label und höchst inoffiziell. Nein, inoffiziell ist nicht, aber es ist natürlich off.
Das muss man vielleicht mal einmal
dazu Johannes sagen. Johannes mischt nie irgendetwas, möchte ich an dieser Stelle betonen.
Das Einzige, was man offiziell mischen darf, ich möchte es nochmal sagen, ist Salbutamol und Atrovent.
Ja, das mische ich sowieso fast immer.
Ja,
genau. Aber nein, ich glaube, dass man das auch sehr gut mischen kann.
Immer das einzeln.
Genau, wie man Ketofol wunderbar mischen kann, wenn man das beherrscht. Aber kommen wir wieder zurück zur Verbrennung. Also
Verbrennung war noch da.
Verbrennung war das Thema. Kurze Pathophysiologie, auch das soll nicht unerwähnt bleiben. Ich will gar nicht jetzt auf die verschiedenen Verbrennungsausmaße bis zum Ende eingehen und wann da was ist, aber ich möchte noch einmal betonen, dass die Haut ist das größte Organ, was wir überhaupt haben. Es ist ungefähr, je nachdem, 1,5 bis 2 Quadratmeter in der Oberfläche, je nach unserer Körpergröße. Je nach Körperpartie an den Händen ist es relativ dünn, aber an meinem Rücken ist die Haut hoffentlich relativ dick. Also das ist 1,5 bis 4 Millimeter dick, das Ganze. Und was mich sehr enttäuscht hat, ab dem 4. bis 5. Lebensjahrzehnt nimmt unsere Regenerationsfähigkeit der Haut ab, was auch erklärt, dass das Alter ein sozusagen Indikator ist dafür, ob man eine Verbrennung gut übersteht oder eben nicht. Ich bin noch keine 40, also keine Sorge. Aber langsam sagt meine Frau mir immer, ich soll mir irgendwelche tollen Cremes kaufen, die angeblich irgendwas bringen. Naja. Ich weiß nicht. Habe ich das nötig? Was meint ihr? Ja, bestimmt. Ne? Also nach dem Sonnenbrand auf jeden Fall. Und wenn die Hautoberflächentemperatur 51... Ja, bitte?
Ich finde ein Creme ungefähr so cool wie mein Sohn.
Deshalb creme ich mir auch maximal die Hände ein.
Selbst das tue ich, also wenn sie durch das, wenn sie durch das Desinfektionsmittel mal wieder anfangen zu pellen, dann
mache ich das. Ja, genau, dann mache ich das immer. Also sonst nicht. Genau, sonst auf gar keinen Fall. Also, aber hier, es gibt so viele Essenzen und was weiß ich, was es hier alles gibt, womit man angeblich seine Haut straffen kann. Also eigentlich sage ich immer, wenn die was bringen würden, dann müssten die rezeptpflichtig sein, aber
ja.
Das kommt nicht so gut an, kann ich dazu nur
sagen. Wir sind mal wieder abgeschwitzt.
Gut, kommen wir weiter. Bei einer Hautoberflächenobertemperatur von 51 Grad oder mehr als 51 Grad zerstört sich die Epidermis, also die oberste Hautschicht, die wir haben, innerhalb von Sekunden oder Millisekunden, also es ist wirklich vorbei. Ich glaube, jeder kann sich daran erinnern, schon mal irgendwie am Backofen oben an so einen Heizstab gefasst zu haben oder es zischt einmal kurz und das war's. Und relativ tief hat man länger was davon. Und wenn die Oberflächentemperatur auf der Haut mehr als 70 Grad ist, innerhalb von Sekunden sind alle Hautschichten. Also man kann sich vorstellen, Verbrennung geht relativ schnell. Was immer, ich meine, jeder, weil ich habe schon gesagt, A, B, C, D, E ist relativ klar. Das sollte man machen. Präklinisch versorgen ist auch klar. Ich wiederhole das noch ganz kurz. Eigenschutz geht immer vor. Also wir retten keinen Patienten aus einem brennenden Haus, auch wenn es vielleicht ziemlich cool aussieht und David Hasselhoff das sicherlich getan hätte. Johannes tut das nicht.
Der war aber kein Feuerwehrmann.
Ist ja egal, aber der ist in brennende Schiffe gesprungen oder so. Also das überlassen wir der Feuerwehr oder der Polizei, wenn einer heroisch unterwegs ist, sollen sie das machen. Dann kommt die Kleidung, kommt ab. Gegebenenfalls, das habe ich alles schon erlebt, werden die Patienten einmal mit einem ordentlichen Rohr abgelöscht von der Feuerwehr, weil sie halt noch ordentlich dampfen oder brennen. Also im Endeffekt ist das Ziel halt, die Hitzequellen zu entfernen. Dann kommt das ABCDE-Schema, von dem ich gesprochen habe. Analgesie ist ganz, ganz wichtig für uns. Da haben wir uns jetzt gerade kurz schon ausgiebig drüber ausgelassen, wie man es bei Kindern macht. Bei Erwachsenen bin ich genauso ein Fan von Ketamin. Und auch hier möchte ich einmal kurz Lanze brechen für das IM-Ketamin. Wenn sich einfach nichts finden lässt, was einen Zugang angeht, gebt einfach Oberschenkel, bietet sich an, rein damit und großzügig sein. Ihr habt einen ordentlichen Depoteffekt und 80 Kilo Patient wird die 200 Milligramm Ketamin nagelt mich nicht drauf fest, aber das wird er gut überstehen. Monitoren gehört natürlich trotzdem dazu.
Absolut d'accord.
Dann sterile, freut mich Torben. Wir sind ja meistens, was das angeht, einer Meinung.
Ist auch Midazolam IM geben, theoretisch. Also
wenn man meint, dass man irgendwas Dolles...
Ja. Würde ich nicht machen, aber...
Könnte man. Genau. Aber ich glaube, dass durch diese relativ lange Resorption, so langsame Resorption aus der IM-Gabe, die eben gerade die halluzinogenen Nebenwirkungen am Ende noch geringer sind, was ja auch für die gute Wirksamkeit spricht bei agitierten Patienten. Also die drehen ja nicht völlig ab, sondern die sind ja ganz gut abgeschirmt. Das ist mein Eindruck. Ich kann natürlich nicht reingucken. Dann werden die Verletzungen steril abgedeckt und trocken abgedeckt. Eben kein Watergel, kein, was ihr eben vielleicht noch irgendwo findet. War ganz entsetzt, als ich letztens auf unserem NEF noch Watergel gefunden habe, weil es in irgendeiner Beladungsliste steht. Das hat, glaube ich, die läuft regelmäßig ab und es ist nachgewiesen eher kontraproduktiv. Und Wärmeerhalt ist eine der essentiellen Maßnahmen. Ne? Also macht den RTW warm. Ich zitiere Torben, wenn er sein Softshell noch anbehalten kann und nicht schwitzt, dann ist irgendwas nicht richtig in dem RTW von der Temperatur. Das gilt gerade für verbrannte Patienten. So alles über 30 Grad ist adäquat, sage ich mal, Innenraumtemperatur. Dann kommt immer die Frage, wann intubiert man Verbrennungspatienten? Hier gilt, und das kann euch alle relativ entspannen, im Prinzip ist es wie immer, intubieren Patienten dann, wenn ich denke, dass er intubiert werden muss und nicht, weil es irgendeinen Score gibt. Das ist mir relativ wichtig, der sagt, ich soll ihn jetzt intubieren, ja, also GCS, klar, es ist ein Traumapatient, aber der wird wohl kaum, es sei denn, er hat eine schwere CO-Intox oder irgendeine Rauchgasintoxikation vom GCS kleiner gleich 8 sein. Dazu kommen ein paar verbrennungsspezifische Indikationsstellungen zur Narkose. Das sind zirkuläre Halsrumpfverbrennungen, das sind schwere Gesichtsverbrennungen oder alles, so merke ich es mir vereinfacht, was ein potenzielles Atemwegs, also ein A oder ein Beatmungsproblem birgt. Aber es gibt keinen Grund, einen Verbrennungspatienten rein prophylaktisch mal eben zu intubieren, obwohl er respiratorisch stabil ist. Den gibt es nicht. Man wird keinen finden. Also das kann man, eine Analgesie ist kein Grund für eine Intubation. Oder sieht das, glauben Sie das anders,
Ines? Nein.
Also dann wirft Ketamin, die atmen spontan weiter, ihr habt kein Problem. Hingegen Verdacht Inhalationstrauma, irgendwie sowas, bin ich sehr großzügig mit einer Narkoseeinleitung. So, ich glaube, das kann man relativ zusammenfassend so sagen. Einschränkend möchte ich dazu beitragen, ihr habt potenziell einen schwierigen Atemweg. Das sollte man nicht vergessen. Also ihr müsst damit rechnen, dass der verrußt ist, dass ihr mit dem Videolaryngoskop relativ wenig seht. Ihr müsst damit rechnen, dass es zugeschwollen ist. Also ihr solltet schon mal in eurem Leben Patienten, mehr als einen Patienten intubiert haben. Und nicht nur das Phantom im Notarztkurs, um zu sagen, an dieser Stelle ist jetzt, ich bin jetzt der Richtige oder die Richtige, um das jetzt hier zu tun.
Ja, also wenn da, wenn der, egal welches Krankenhaus um die Ecke ist, wo man vielleicht noch einen zweiten Anästhesisten, zweite Anästhesistin hat.
Oder überhaupt einen Anästhesisten. Muss man ja auch sagen. Kann ja.
Und ein, ich sag mal, die Videolaryngoskope in den Kliniken sind ja meistens doch noch einen Tick besser, als die wir auf dem NAF haben. Dann ist es völlig legitim zu sagen, ich fahre da jetzt schnell hin, bestelle mir alle in den Schockraum oder was auch immer diese kleine Klinik hat, um den da zu versorgen, bevor ich das
guck dann
draußen
weiter.
Draußen alleine probiere, ja.
Und mich in eine Situation bringe, bei einem sowieso schon gereizten Atemweg, der vielleicht zuschwillt, wo ich ein wirkliches A- oder B-Problem mir dann provoziere, weil ich es nicht hinbekomme oder was weiß ich. Ne? Also da muss man wirklich aufpassen. Narkose, Einleitung, trotz
Blutung wegen den Schleimhäuten, weil man mit dem Tubus da dran rum, dann sieht man noch weniger, dann ist die Linse vom Videolaryngoskop dicht. Also, ja, die müssen frühzeitig intubiert werden, aber in den bestmöglichen Bedingungen. Das muss man halt in dem Moment gucken, wo die so sind.
Genau. Narkoseeinleitung auch hier ganz klar. Von mir die Empfehlung zu Ketamin, Rocuronium und Midazolam. Gibt für mich keine andere. Also Propofol, Fenta kann man machen, wenn man meint, dass das richtig ist, aber ich würde es nicht tun. Von Eto sowieso aufgrund dieser Patient gut und Nebenniereninsuffizienz würde ich definitiv die Finger lassen, ist kontraindiziert. Dann Abschätzen der Verbrennungsschwere ist entscheidend für, wo geht der Patient hin. Ich hatte das am Anfang schon mal erwähnt, Verbrennungszentrum ja oder nein. Die Tiefe wird relativ häufig unterschätzt, gerade am Anfang muss man sagen. Das Ausmaß wird hingegen häufig überschätzt. Ich finde beides im Endeffekt nicht besonders schlimm. Es ist eine Ersteinschätzung, es geht eigentlich nur darum, Zuweisung Verbrennungszentrum ja oder nein. Die Ersteinschätzung, das kennen alle, die diesen Podcast hören, geht nach der Neuner-Regel. Da gibt es für Kinder und Erwachsene unterschiedliche Tabellen. Das gibt es in diversen Apps. Ich gehe da jetzt nicht näher drauf ein. Wichtig ist nur, bei Kindern ist der Kopf einfach im Verhältnis größer zum Körper. Deshalb kühlen die schneller aus. Und deshalb ist, wenn der Kopf verbrannt ist, ist es mehr als nur 9% oder beziehungsweise 18%. Und deshalb hat es sich eigentlich bewährt, gerade bei Kindern die Handflächenregel zu nehmen, dass die Handfläche des Patienten mit den ausgestreckten Fingern ohne den Daumen ist 1% der Körperoberfläche. Damit kann man es relativ gut abschätzen. Auch wenn man die eigene Hand nimmt und der Patient dieselbe Körpergröße hat, kommt das in der Regel relativ groß gut hin.
Kurz zum Inneren. Ich will noch kurz auf diese Apps eingehen. Ich finde die ganz charmant, obwohl ich nicht sicher bin, ob die präklinisch unbedingt notwendig sind. Aber da kannst du, gibt verschiedene Anbieter, wollen wir auch gar keine Werbung für machen. Da malst du dann quasi je nachdem, wie schwer du das einschätzt, den Teil an auf einem so einem Phantom und dann sagt er dir danach, wie viel Prozent das sind.
Genau. Da gibt es auch, ich weiß gar nicht, ob Pedihelp das zum Beispiel hergibt, aber es gibt spezielle Verbrennungs-Apps, alles ja, Mögliche genau. Gibt's, die machen das relativ gut. Ob das am Ende, wird es euch keiner darauf festlegen, ja, und festnageln, ob das jetzt 35% oder 40% ist, am Ende egal, sobald der drittgradige Verbrennung hat oder die gehen über ein Gelenk oder die sind im Kopf- oder gesichtsbereit oder was weiß ich, dann gehört der in ein Verbrennungszentrum. Da geht's am Ende gar nicht drum und im Zweifel wird euch der Kollege oder die Kollegin am Telefon schon fragen, ob ihr wirklich ein Verbrennungsbrett braucht oder nicht und wird euch genau fragen, wie das Verletzungsmuster ist und dann könnt ihr ja nochmal nachschauen. Kurz zum Inhalationstrauma, kleiner Exkurs. Ich habe es gerade schon gesagt, das ist ein Grund. Inhalationstraumata intubiere ich oder Verdacht auf, muss man ja sagen, intubiere ich relativ großzügig, einfach aufgrund der Gefahr der Atemwegsverlegung, der raschen Zuschwellung, wenn man es kann. Im Prinzip sind alle Verletzungen im Kopf-Hals-Bereich plus Brandunfälle in geschlossenen Raum suggestiv für Inhalationstraumata. Das heißt am Ende, 15-30% aller Verbrennungspatienten kommen potenziell dazu für in Frage. Das ist einfach eine Schädigung der Atemwege durch überhitztes Gas, Dämpfe, Flüssigkeiten oder ähnliches. Auch alle Intoxikationen, das wird alles primär erstmal darunter zusammengefasst. Diese Patienten haben ein 9-fach erhöhtes Mortalitätsrisiko im Vergleich zu Patientinnen, die das nicht haben. Die Diagnosesicherung ist aber im Endeffekt nur klinisch möglich durch eine Bronchoskopie. Im Endeffekt aber egal. Solche Patienten werden mit einem FiO2 von 1,0 also mit 100% Sauerstoff beatmet, da natürlich nebenbefundlich immer noch der Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation besteht. Und es gibt, es ist möglich, dass die oberen oder die unteren Atemwege geschädigt sind oder beides. Ist ganz spannend zu schauen. Manche Gase gehen eher nach unten, manche Gase gehen eher nach oben. Für euch präklinisch vollkommen irrelevant. Habt ihr den Verdacht, dass Blausäure dabei ist, wird das Antidot Hydroxycobalamin gegeben. In vielen Antidotboxen ist noch 4-DMAP drin. Mittlerweile geht man zunehmend zu dem Hydroxycobalamin über. Da bekommen Erwachsene, das kann man sich merken, pauschal 5 Gramm. Kinder 70 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ich glaube, das ist etwas, was man nicht auswendig können muss. Die Maximaldosis beträgt 10 Gramm pro Patient. Das heißt, im Endeffekt, die Initialdosis bei Erwachsenen wird maximal einmal wiederholt. Man kann auch Natriumthiosulfat geben. Aber im Endeffekt ist der Vorteil, wenn man Hydroxycobalamin gibt im Vergleich gegenüber Nitrat oder Nitriten und 4-DMAP, dass die keine Methemoglobinämie verursachen. Und dadurch einfach für den Patienten deutlich besser verträglich sind.
Besonders, weil er ja häufig parallel eine CO-Intoxikation hat.
Genau,
das heißt, wenn er dann noch weniger, also Teil des HBs binden wir durch das CO und dann binden wir noch einen anderen Teil durch das Methemoglobin und dann sind wenige Sauerstofftransporteure unterwegs.
Genau, so sieht's aus. Ein bisschen Nerdwissen noch dazu, gebt ihr Hydroxycobalamin und habt den Patienten in der auf eurer Intensivstation, ist es überhaupt nicht schlimm, wenn die Haut und die Schleimhäute sich rot verfärben, das ist normal, oder auch wenn der Urin sich bläulich rot verfärbt, müsst ihr nicht den Urologen anrufen, sondern könnt sagen, es ist easy going, der hat Hydroxycobalamin bekommen, das liegt daran. Dann mein heißgeliebtes Thema Infusionstherapie, und das ist, glaube ich, was in letzter Jahren sich vielleicht ein bisschen gewandelt hat, gerade im präklinischen Management und was immer noch, also ich habe damals, als ich meine Ausbildung gemacht habe, im Rettungsdienst noch Parkland-Baxter-Formel gelernt. So und so viel Milliliter in den ersten Stunden, dann das und das ist mir vollkommen scheißegal, muss man ganz ehrlich sagen. Alle Patienten bekommen 2 große Zugänge, das ist Standard. IV ist das oft schwierig, muss man sagen. Heutzutage Pokus macht es natürlich möglich, auch durchaus mal eine Jugularis zu punktieren, wenn erforderlich oder wenn möglich. Und ansonsten geht hier, glaube ich, relativ großzügig die Indikation zum IO-Zugang, gerade auch bei Kindern. Allerdings auch hier bitte erst solche Spielchen veranstalten, wenn man eine adäquate Analgosidierung vorgenommen hat. Also ich finde, das ist sonst, wenn man, ich habe letztens einen Vortrag gesehen, Torben war auch dabei, zu Fehllagen von IO-Zugängen und ich glaube, das Risiko steigt maßgeblich an, wenn man in irgendein mechanisch fixiertes Kind zum Beispiel bohrt, nach dem Motto, das muss jetzt sein, das abgesehen vom psychischen Trauma halte ich das für höchst fragwürdig. Im Endeffekt wird ab 10% verbrannter Körperoberfläche bei Kindern schon ab 5% verbrannter Körperoberfläche eine bedarfsorientierte Flüssigkeitssubstitution vorgenommen. Also es gibt keine pauschalen Regeln mehr nach dem Motto so und so viel Liter mal eben fix. Ja? Man gibt nur Vollelektrolytlösung, zumindest in deutschen Gefilden. Die sind idealerweise natürlich gewärmt. Endlich wisst ihr mal, wofür das Wärmefach im RTW da ist oder im NEF. Die komplizierten Formeln, ich habe es schon gesagt, in der Präklinik braucht die einfach niemand. Erwachsene können locker 500 bis 1000 Milliliter pro Stunde, in den ersten 2 Stunden nach dem Trauma, aber pro Stunde erhalten. Bei Kindern gilt das natürlich nicht. Also niemand wird hoffentlich auf die Idee kommen, einem 20 Kilo Kind mal eben einen Liter Ringer zu geben. Falls doch, jetzt zuhören, 10 bis 20 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht pro Stunde ist hier die empfehlende Dosierung. Ich habe vorhin gesagt, bedarfsadaptiert. Wieso bedarfsadaptiert? Weil das unter dem Vorbehalt ist, dass wenn jemand Kreislauf instabil wird, gebe ich dem natürlich auch Flüssigkeitsboli dazu. Dann werde ich mich nicht darauf beschränken, auf diese 1000 Milliliter pro Stunde, sondern werde ich großzügiger sein mit Volumen. Boli. Und man wird relativ schnell sehen, wenn die Patienten länger versorgt werden müssen. Meistens ist das schon in der Klinik, aber es kann ja auch im Rettungsdienst mal eine längere Transportzeit geben und sie sind schwer verbrannt, dass man mit diesem Volumen nicht auskommt, wenn man über einer Stunde liegt, sage ich mal, die man den Patienten betreut. Aber erstmal ist die primäre Maßgabe 500 bis 1000 Milliliter pro Stunde für Erwachsene und 10 bis 20 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht pro Stunde bei Kindern. wenn die Volumentherapie nicht ausreicht, gegebenenfalls Flüssigkeitsboli dazu und dann relativ großzügig auch Anwendung von Katecholaminen, also in diesem Fall vor allen Dingen primär von Noradrenalin, weil wir wollen uns ja halt den vasokonstriktiven Effekt zunutze machen und wollen ja nichts mit dem Herzen veranstalten. Wundmanagement ist eigentlich Ines Thema. Ich möchte trotzdem kurz darüber sprechen, weil man als Anästhesist kennt man sich ja mit allem aus, natürlich auch damit. Die Kühlung, das wissen glaube ich mittlerweile alle, reine Laienmaßnahme, machen wir nicht mehr weiter. Wird nur empfohlen, noch in der AWMF-Leitlinie bei Verbrennung bis 10% Körperoberfläche für maximal 20 Minuten. Ansonsten nicht, dann ist Wärmeerhalt führend und auch gegebenenfalls externe Wärmezufuhr. Also habt ihr so einen Patienten in eurem Schockraum oder auch im RTW, dann, wenn die Wunden abgedeckt sind, dann kann man ohne Probleme einen Warmtouch drauf machen, ne? Oder man kann auch einen großflächig verbrannten Thorax-verbrannten Patienten, wenn die Wunden abgedeckt sind, kann man auch eine Ready-Heat-Decke drauf machen. Das ist kein Ding. Also daran solche Dinge sollte man denken. Ne? Die Wunden werden mit sterilem, nicht klebendem Brandwundentuch abgedeckt. Watergel oder Burnpack, habe ich schon gesagt, bringt gar nichts mehr, tragen nur zu weiterem Auskühlen bei. Und in allen QM-Protokollen für Verbrandmedizin ist mittlerweile die Aufnahmetemperatur in den Schockraum ein essentieller Faktor. Also ne, wie Körpertemperatur ist ein Vitalparameter. Torben hat letztes Mal schon gesagt, das gilt auch bei verbrannten oder gerade bei verbrannten Patienten. Analgesie und Narkose. Nicht jeder verbrannte Patient braucht eine Narkose, das habe ich schon gesagt. Gerade ein ordentlicher Verband, Vermeidung von Zugluft und Druck auf die Wunde, das bringt schon viel, gerade wenn es kleinere Verbrennungen sind. Es gibt keinerlei Empfehlung, welche Medikamente überlegen sind. Auch wenn ich natürlich ein großer Fan von Ketamin bin. Für Narkose von Ketamin Midazolam. Andere mögen Argumente finden für Fenderpropofol. Reine Analgesie, Fenter sicher, für Narkoseanleitung weiß ich nicht. Kurz nochmal, wann soll es ins Verbrennungszentrum gehen? Ich habe es schon kurz angerissen. Alles mehr als 10% verbrannte Körperoberfläche, mehr als Grad 2 für kleine Kinder und ältere Menschen gilt das auch schon für mehr als 5%. Jegliche Art von drittgradiger Verbrennung, egal wie groß oder wie klein, Verbrennung an Händen, Füßen, Gesicht und Genitalbereich. Inhalationstraumata sind eigentlich auch eine Indikation fürs Verbrennungszentrum, Stromverbrennung, Chemikalienverbrennung und Verbrennung und schwere Begleitverletzungen, also im Prinzip eine Verbrennung kombiniert mit einem Polytraumata. Ne? Das ist auch eine Indikation fürs Verbrennungszentrum. Wenn die es gibt dazu auch Empfehlungen, wenn die Transportzeit ins Verbrennungszentrum weniger als 45 Minuten beträgt, dann Primärvorstellung im Verbrennungszentrum mehr als 45 Minuten, dann Erstversorgung im nächstgelegenen geeigneten Haus und Sekundärtransport, primär luftgebunden. Dann ist ja auch noch die Frage, zu welcher Fachabteilung wird dieser Patient zugewiesen, auch im Verbrennungszentrum tatsächlich. Habe ich mich vorher nie mit beschäftigt, hätte ich jetzt gesagt, naja, ganz klar, Verbrennungszentrum, plastische Chirurgie, so kenne ich das, die machen das. Tja, es gibt aber auch Indikationen, um den Patienten primär unfallchirurgisch über den Schockraum laufen zu lassen. Und zwar dann, wenn so schwere Begleitverletzungen vorliegen oder zumindest der Verdacht auf, also zum Beispiel mit dem Auto frontal gegen Baum und verbrannt, wäre primär unfallchirurgisch, um potenziell tödliche Verletzungen auszuschließen und den dann hinterher sozusagen in zweiter Instanz dann verbrennungsmedizinisch vorzustellen.
Ich möchte ja den PAWler gerne.
Ich auch, ich wollte es gerade sagen, würde ich gerne Mäuschen spielen, wenn man das verkauft. Ich hoffe nicht, dass es mir passiert, ich habe morgen NEF-Dienst, um Gottes Himmels Willen, aber da möchte ich nicht in der Nähe sein, weil da geht garantiert die Bombe hoch. Wenn man das versucht, aber es gibt dazu eine Empfehlung und die kann man an dieser Stelle zitieren.
No offense gegen die PRWler, aber wahrscheinlich habt ihr nicht viel Übung im Schockraum-Leader.
Genau. Im Endeffekt ganz kurz noch die Besonderheiten bei Kindern. Ich habe das meiste davon schon gesagt. Der Kopf ist größer, die 9er-Regel ändert sich entsprechend, was das Verbrennungsausmaß angeht. Die haben natürlich deshalb auch ein erhöhtes Hypothermierisiko. Die haben Gott sei Dank in Anführungszeichen für uns präklinisch tätigen, meist nur Verbrühungen in Anführungszeichen, sodass die meistens auch in Spontanatmung in den Schockraum können. Also man muss die nicht intubieren, aber in den seltensten Fällen ist es eben erforderlich, eine Kindernarkose zu machen, was so eine Horrorvorstellung von ganz, ganz vielen Kolleginnen und Kollegen ist. Und ich möchte noch einmal daran erinnern, dass man daran denkt, das genau zu dokumentieren, wie die Verbrennung ist, gerade bei Verbrühung, ne? Also singuläre Extremität verbrüht, so stromförmig oder so, dass man eben auch mal an Kindesmisshandlung denkt. Man will das ja niemandem unterstellen, aber dass man einfach sensibilisiert ist, es könnte auch sowas sein und tatsächlich in Studien die man zu den Themen liest, ist die Inzidenz bei Verbrühung bei Kindern von Kindesmisshandlung bis zu 10%. Also es ist nicht vernachlässigbar, sondern es ist, kommt vor. Ich will damit niemandem was unterstellen, auf gar keinen Fall, um Gottes Willen. Und ich möchte einfach nur sensibilisieren, dass das die Idee ist und dass man ein bisschen schaut. Man findet im Internet auch ganz viele Bilder, was so typische Verbrennungsmuster sind, wenn es eben Kindesmisshandlungen sind. Also die eingetauchte stromförmige Verbrennung an einer Extremität, eben durch das Eintauchen in kochendes Wasser, wäre sowas Typisches. Ne? Also oder wenn es nicht so spritzend ausläuft, also wenn es keine singulären Punkte irgendwo noch gibt von der Verbrühung, zum Beispiel, wenn man die Teekanne runtergerissen hat und es so aufgespritzt am ganzen Körper, das ist auch komisch, ne? Also da sollte man hellhörig werden. Im Endeffekt kann man die Prognose von dem Patienten ganz gut abschätzen. Es gibt diverse Scoring-Systeme. Ich glaube, ich habe 7 oder 8 in der Vorbereitung gefunden. Der verbreitetste, den ich kenne, ist der Abbreviated Severity Burn Index. Da geht das Alter ein, da geht die Körperoberfläche ein, wie tief ist die schlimmste Verbrennung, die dieser Patient oder diese Patientin hat. Gibt es ein Inhalationstrauma, ja oder nein? Gibt es schwere Komorbiditäten, bla bla bla. Am Ende kommt man irgendwo raus zwischen 5% Mortalität und 99% Mortalität, das kann man sich dann ausrechnen. Und es hilft dem Patienten weder, dass man das eine weiß, noch dass man das andere weiß. Wenn man 99,9% Mortalität dann hat, dann kann man sich darauf einigen, ob man überhaupt sinnvoll ist, noch was zu tun, ja oder nein. Das muss man dann besprechen, aber ansonsten halte ich solche Scores für ganz nett, aber vor allen Dingen für die Statistik der Kliniken am Ende relevant, wie gut ihre Outcomes sind. Das war mein Update zu Verbrennungen. Ich brauche noch ein kurzes Codewort. Und das Codewort ist Grillkohle. Ihr fragt euch jetzt alle, die gucken alle so, fragen sich, warum habe ich Grillkohle genannt? Das
hat Hunger.
Ist ganz einfach, weil es tatsächlich so riecht. Wenn jemand schwerst verbrannt ist und man dorthin geht, dann riecht es wie gegrilltes Fleisch. Und deshalb bin ich auf Grillkohle gekommen.
Ich habe hier einen Gasgrill.
Ich habe einen Elektrogrill, aber das darf ich gar nicht laut sagen.
Okay. Nee. Also ich diskutiere gerne das Thema Gas oder Kohle, aber Elektro
ist auch ein Weber.
Ja, ja.
Aber gut.
Die machen bestimmt auch Fortschritte und Elektroautos werden ja auch immer besser. Vielleicht muss ich mich eines Besseren.
Ich grille auf jeden Fall weiter, wenn nur noch Photovoltaik geht und kein Gas mehr kommt.
Okay.
In diesem Sinne.
Ich hoffe, es hat euch gefallen, was ihr gehört habt. Wenn das so ist, dann bewertet euch uns doch bitte bei iTunes, Spotify, Deezer oder Google Podcasts. Wenn es euch besonders gut gefallen hat, dann werft uns doch was in den Hut. Wo macht mir das, Ines?
Bitte? ich sag das falsch. Mann, ey, ich bin darf
bei brauch PayPal.
Zum Schluss nie was sagen.
PayPal. Okay.
Das klingt immer noch komisch und falsch. Es tut mir leid irgendwie. Also ich sage weiter PayPal. Es tut mir leid für denjenigen, der es korrigiert hat.
Okay. Tut es da. Wenn ihr CME-Punkte haben wollt, waren 4 Codewörter in diesem Podcast. Merkt sie euch, schreibt sie euch auf, gebt sie in unser Formblatt unter CME auf unserer Homepage ein und ihr kriegt mit eurer EFN-Nummer zusammen die CME-Punkte über die Ärztekammer Niedersachsen gut geschrieben. Wenn ihr nur eine Bescheinigung braucht, geht das auch über den gleichen Weg. Müsst ihr nur Bescheinigung anklicken. Und damit sind wir am Ende von unserem Mai-Podcast. Es hat mich sehr gefreut, Ines und Johannes wiederzusehen, auch wenn es nur digital ist. Jo. Ich wünsche euch einen schönen Juni. Achso, die CME-Punkte, die Frist haben wir ganz vergessen. 15. Juni.
Oh Gottes Willen.
Er ist ja immer so.
Genau.
Ja, aber für die jetzt neu hören.
Ab dem 15. Juni, also bis zum 15. Juni, 18 Uhr, könnt ihr das alles machen. Danach gibt es keine CME-Punkte mehr.
Nein, nur wieder innere Werte.
Nur wieder innere Werte, also nicht für diesen Podcast. So ist es, glaube ich, richtig.
Nee, aber dann müsst ihr neu hören und neue Codewörter rausfinden.
So sieht's aus.
Okay.
Vielen Dank fürs Hören und noch einen schönen Abend euch allen.
Schönen Abend.
Und mach's gut.
So verbleiben wir mit Pin-Up-Dogs, Don't Panic.
Und immer zuerst den eigenen Puls fühlen.